Liebe Freunde der hautengen Lycra-Anzüge, was kommt denn jetzt? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bewegungsarten-Podcasts. Mein Name ist wie immer Gregor Buchholz, ich bin euer Gastgeber zusammen mit Eva Buchholz und wieder im iPad versteckt Horst Reichel. Grüß euch, hallo.
Hallo Hulk.
Hallo.
Weil wir es ja eben schon hatten, Gregor ist so auf den Green Smoothie Trip gekommen und ich muss gleich vorweg sagen, wir haben keinen neuen Sponsor, der uns hier unterstützt.
Mit grünen Smoothies, mit
alles sponsert bei Spinat.
Wir nehmen einfach gut. Spinat.
Auch nicht schlecht. Ja. Witzig, wir haben ja schon länger nicht mehr aufgenommen und das fällt mir immer auf, wenn ich nämlich dann auf Skype gehe und auf einmal heißt es, ja, wir müssen 3 Updates machen. Und dann geht dieser Aufnahmerekorder, Sie müssen da auch nochmal 3 Updates machen. Da ist dann immer so die Sache, okay, Das Ding war schon länger nicht mehr aktiv.
Ja, wird es jetzt aber wirklich heute mal Zeit und es ist ja doch auch so ein bisschen, es passiert immer was, auch ohne Rennen.
So langsam passiert ein bisschen mehr, ne?
Ja, und wenn man sich vor allen Dingen überlegt, vor ein paar Wochen wir noch so mit heißem Tee und Feuerholz und noch schnell mal 4 Festmeter Holz bestellt und heute und die letzten 3-4 Tage oder eine Woche haben wir bestes Wetter draußen, kannst du gleich mal Mojitos mixen gehen. Also es ändert sich auch so das Wetter, gell? Das ist schon krass.
Heftig. Ja, das ist, aber gut, ich bekomme ja davon nicht viel mit. Ich hänge den ganzen Tag drin ab und kümmere mich
Was machst du denn?
Und kümmere mich um meine Zukunft. mit einer Prüfungsphase. Mich nervt einfach nur die Sonne, weil sie einfach auf meinen Schreibtisch scheint und ich dann mega das Fenster verdecken muss und mir denke so, eine Scheiße, ich werde hier geblendet, Sonne weg, braucht kein Mensch, solange es Swift gibt.
Der Horst freut sich. Horst, wie sieht's bei dir aus? Wie ist die Form?
Ja, die Form ist ganz okay. Also ich habe jetzt dadurch, dass ich jetzt kein Trainingslager momentan mache, viel auf dem Rad jetzt draußen gemacht. Also ich habe jetzt eigentlich jede Minute genutzt, draußen zu fahren. Und die Form ist ganz solide. Ich habe jetzt zwar meinen Rennkalender so ein bisschen nochmal modifiziert. Wir sprechen ja nachher über ein paar Rennen und Da werde ich noch was dazu sagen. Deswegen, alles super solide und ich bin so ein Gutwetter-Typ und wenn das Wetter gut ist, steigt die Laune.
Und die Form.
Und deswegen, freue ich mich auch umso mehr, wenn wir jetzt so geiles Wetter haben. Nee, und klar, einziger Nachteil, meine Swift-Aktien und deine Swift-Aktien, Eva, vor allem deine, weil du ja da Großaktionärin bist, die brechen ja gerade ein, weil jetzt jeder seinen Account stilllegt und nicht bezahlt, weil das Wetter so gut draußen ist, deswegen das ist das einzigste
Nachteil. Wieder. Ich habe es eben gerade überhaupt nicht verstanden. Hä, warum?
Ja, ich wollte
einen
Witz reißen.
Ich habe schon so ein Brett vorm Kopf und bin schon so verweichlicht und ganz schlimm.
Ah ja.
Naja, aber auf Swift passiert trotz allem immer noch, auch bei gutem Wetter, viel. Gerade bin ich, ich bin ja auch nach wie vor dabei, wir hatten das letzte Mal darüber gesprochen, diese ZTS-Serie zu kommentieren. Für die Triathleten extra und das, da sind wir jetzt beim 7. von 8 Rennen, die ja alle 2 Wochen stattfinden. Mhm. Also in 2 Wochen ist dann großes Finale. Das ist auch wirklich sehr interessant und spannend, finde ich so. Und dann läuft ja auch parallel über den Bund Deutscher Radfahrer die German Cycling Academy. Ist ja vielleicht auch einigen ein Begriff. Und da ist auch eine junge, aufstrebende Radsportlerin so am Start, die ich da auch etwas unter meine Fittiche genommen habe oder so ein bisschen coache, sage ich jetzt mal.
Oder schaffst du Trainingspläne?
Die Trainingspläne kommen von Jonas Rutsch quasi.
Eva schreit sie quasi an.
Und ich bin einfach nur, quäl dich, du Sau. Ich mach den Udo Bölz.
jeder macht das, was er am besten kann.
Umschreien
kann ich ganz gut. Wie der Kienle da in Hawaii zusammen Trainer. Zeiten! Schneller!
Ja, aber das klappt ganz gut. Der Jonas schreibt ihr quasi auch schon so Programme, die sie dann fährt. Und ich bin einfach, sagen wir mal, für das Mentale. Ich bin so ein bisschen Mental Coach. So kann man es schön umschreiben. Aber das macht halt. Das
muss brutales Talent sein, oder? Weil ich bin ja mit dir mal Rad gefahren und mit dem Jonas und ist halt extrem stark. Und jetzt habe ich in dem Besenwagen-Podcast das auch nochmal gehört, dass die auch extrem gut ist. So, das spricht sich rum und auch in der Bundesliga oder in diesem Swift-Rennen-Format auch extrem gut performt.
Auf alle Fälle. Und die ist ja gerade erst eine Anfängerin auf dem Gebiet. Also die ist jetzt ihr drittes Swift-Rennen, glaube ich, gefahren. Und da kann sie von mir, altem Hasen, dann doch noch so ein paar kleine Tricks und Kniffe mitbekommen, weil sie hat gerade bei ihrem ersten Rennen die höchste Durchschnittswatt von allen gehabt hat aber halt nicht gewonnen. Ne? Also wenn man natürlich die höchste Durchschnittswatt hat und gewinnt das Ding, ist es ja in Ordnung. Aber so, da gibt es noch ein paar andere Füchsinnen und Füchse. Und da sind wir jetzt gerade so dran. Es macht super viel Spaß. So viel dazu. Das Update.
Ja, das wird auch schon noch ein bisschen verlängert werden, wie es ja letzten Sommer auch war. Pandemiebedingt. Wer es vielleicht etwas ernster meint, sollte sich überlegen, ob er den Swift-Account abschaltet für den Sommer oder ob es nicht noch ein paar Möglichkeiten gibt, den weiterzuführen.
Ja gut, viele Triathleten nutzen den ja eh dann für Intervalle. Mhm. Oder also wenn du wirklich Serious Training betreibst, dann bleibst du bei Swift, denn in unserem, gerade hier im Rhein-Main-Gebiet, beim Horst sieht es schon wieder anders aus. Also der Odenwald ist auch, glaube ich, für Intervalle ganz gut geeignet. Also da ist ja auch autoverkehrstechnisch, ich bin echt auch neidisch, wenn ich so deine tollen Routen so sehe. Da ist ja nicht so viel los oder du weißt halt, wo man fährt, ne?
Ja, im südlichen Odenwald auf alle Fälle. Jetzt früher in Darmstadt war das ein bisschen anders. Aber es gibt ja auch, also ich habe jetzt letztens, ich krieg da von meinem Radsponsor so Probe-Accounts von anderen Herstellern. Und es gibt noch ein paar andere coole Online-Portale, also dieses Bicool-System, das habe ich noch nicht probiert, aber dieses Ruvi.
Das sieht aber voll, also ganz ehrlich, Bicool sieht doch mega scheiße aus.
Mega uncool. Ja, das sieht
mega scheiße, aber Ruvi zum Beispiel ist ziemlich interessant, weil du halt teilweise Originalstrecken abfahren
kannst. Oh, aber ey, catcht das gar nicht irgendwie so. Nee. Weil, ganz ehrlich, ey, auch wenn das, also sind klar, sind so Filme und abgefahrene Strecken und so, und aber irgendwie so Grafik und so, sollte einigermaßen okay aus sein, aber ey, das catcht mich null, wenn ich da so eine Originalstrecke abfahre.
Nicht mal Cap Formentor?
Nee.
Hier so.
Also das bockt mich echt überhaupt nicht, weil letztendlich, ich fahre ja eh nicht so und denke mir so, oh ja, ich fühle mich jetzt so, als wäre ich jetzt auf Mallorca und also.
Ja, aber da sind die Geschmäcker verschieden. Ja, oder,
Also ich kann verstehen, natürlich, es macht natürlich Sinn für Ironman mit der Kooperation, dass da die Originalstrecken, gut, bei einigen Strecken ist die Frage, wie wichtig da die Originalstrecke ist, bleibt zu warten, aber rein marketingtechnisch macht es schon Sinn, also die eigene Strecke ist schon cool, wenn man die da abfahren lassen kann. Mal schauen, ob Ironman VR nochmal so ein Ding werden
in diesem Sommer. Ja, aber auch, ich fand es doch auch ganz gut, letztes Jahr vom Rhein-Neckar-Cup, da waren ja auch die Strecken. Stimmt. Das war doch dann eigentlich ganz schön, wenn du dann Heidelberg-Man wirklich machen kannst, Moosbach oder sowas. Hat alles auch so sein Für und Wider.
Absolut. Apropos Triathlon und Swift, da gab es doch auch jetzt die Swift Pro Triathlon Serie wieder als Duathlon-Format, habe ich gesehen.
Ja, genau.
Ich habe mich da jetzt schon mittlerweile ausgeklinkt. Ich war ja auch mal in dem Verteiler von denen und so, aber es war mir dann irgendwie, klar, Laufband, woher jetzt mit dem Laufband? Aber habt ihr das gesehen? Habt ihr das verfolgt da mit den Rennen von denen?
Ich habe immer nur am Anfang so gesehen, warum swiftet Flo Angert mittwochs abends so spät? das war so das Einzige. Und dann so, ach, es ist wieder Mittwoch, es sind wieder diese Pro Tri Series. Ich habe es gar nicht verfolgt. Ich habe jetzt zufällig heute mal, kam das irgendwo, ich glaube bei, wie heißt es, GTN? GTN, ja, da kam so eine Zusammenfassung. Ah, ich weiß irgendwie auch nicht. Und auch mit diesen Laufbändern, da habe ich auch überhaupt keine Ahnung, wie die so von der Kalibrierung her sind. Da laufen halt irgendwie so Paula Findlay hinterher und eine Meredith Kessler vorne weg und ich find's irgendwie komisch, weiß ich nicht. Ohne da jetzt irgendwas zu sagen, dass da jemand cheatet, das will ich jetzt gar nicht.
Nee.
Ich weiß nicht. Ich hätte mich wegen Flo eigentlich nur interessiert, aber scheinbar dann doch nicht so sehr.
Muss ich auch zugeben, ist ein bisschen untergegangen. Ja. Aber, da ist ja die Frage, ich würde sagen, so die einzigen, die jetzt wieder so auf Swift setzen, auch für die Saison, oder für die frühe Saison ist der Super League.
Ja.
können wir gleich auf das Pferd aufspringen. Die 27. März, SLT Arena Games in London. Also wieder das gleiche Format, wie es letztes Jahr in Rotterdam war, wo im Pool geschwommen wird. Und dann sind quasi außerhalb des Pools die Laufbänder, diese selbstantreibenden Laufbänder und halt die Rollen aufgestellt. Und du kannst dann quasi das machen.
Und wer gibt da sein Comeback von Frauen? Sein Kurzdistanz-Comeback sozusagen? Helen Jenkins ist auf der Liste. Mhm. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Gut, das ist als Britin und es findet in London statt. Also wenn man mal auf die Startliste schaut, sind natürlich auch sehr viele Britinnen, Briten und
Wolltest
Briten.
Wolltest du gerade gendern oder was?
Ich wollte gendern. Dann muss,
das geht, dann musst du eine Pause machen. Britinnen.
Das ist komisch, da zu gendern.
Aber Briten, aber Briten ist ja schon geschlechtsneutral.
Es sind viele Briten. Ja, ich stolper da schon jetzt immer noch ein bisschen drüber, aber ich habe aber
ich das, auch Anfang. Ja, das aber, ich finde das ein mega geiles Format, aber ich weiß von ein paar Athleten,
Athletinnen.
Die dann starten möchten und die jetzt auf der Suche sind nach so Laufbändern, die gibt's nämlich hier irgendwie kaum. Also diese selbstantreibenden Laufbänder. Kaum ein Fitnessstudio hat die und ich meine, die
nicht
die
ohne Grund.
Sind eh zu. Also das ist irgendwie so ein bisschen, also klar, wie willst du es handhaben? Wahrscheinlich haben die meisten das Problem, aber ich finde es mega spannend. Ich habe letztens den Mecca X Podcast, könnte mal ein bisschen Werbung für die Konkurrenz. Aber ich fand das ganz interessant. Da war Chris McCormick, der so Mitinitiator ist mit Michael Dulst. Und was so die Vermarktung angeht von diesem ganzen Super League, SLT Arena und im Vergleich zur PTO, zu deren Event und den Status Quo vom Triathlon, denn die haben, also ich fand das eigentlich ganz interessant zu sehen, weil die nennen es halt das Problem beim Namen im Endeffekt, die Formate von der PTO und alles, was drüber ist, an Länge ist einfach zu lang für eine adäquate Übertragung, was jetzt was die breite Masse angeht. Und das sind ja diese SLT Arena Games und Super League Geschichten halt mega interessant, weil die halt so kurzweilig sind. Ne? Und wenn ich mich daran erinnere, das allererste Rennen, das war glaube ich Hamilton Island, meine ich damals vor.
Das allererste Jahr in Australien. Mhm.
Das war so ein geiles Rennen. Das hat mich so gepackt, da mit Robbie McEwen, dem Ex-Radprofi, der dann moderierte und dann die Triathleten dann, weißt du, direkt dann an der Wechselzone sich dann mit dem Mikro geschnappt hat und, weißt du, ziehen sich gerade die Schuhe an und dann kriegt er das Mikro in die Nase gehalten. Und das macht es natürlich interessant auch für die Leute, die jetzt, sag ich mal, irgendwo mit Triathlon nichts am Hut haben. Deswegen ist ein mega spannendes Format und ich gebe dir da recht, Gregor, ich glaube, das könnte echt ein krasses Format sein für dieses aktuelle Jahr, wenn jetzt, sag ich mal, nicht viel anderes geht, außer vielleicht jetzt die ITU-Rennen und ein paar Ironman-Rennen.
Und das geht auch letztendlich im doch schärferen Lockdown oder so. Die einzige Frage ist, wie kommen die Athleten dahin?
Ja, das ist die Frage, ne? Ich würde es auch ehrlich gesagt präferieren, wenn das wirklich analoge Triathlonrennen wären.
Ja gut, wer würde das nicht?
Komischerweise, aber ja, er ist da, er ist einfach so. Aber trotzdem, man wundert sich auch, ne, weil man denkt sich so, ey, inzwischen finden ja doch immer mehr Sportarten statt. Und gerade in der Super League sind es ja jetzt nicht so viele Athleten, die da an den Start gehen müssen. Es sind ja doch eher die kleineren Felder. Da könnte man ja schon. Aber gut, da hängen ja noch so viele andere Sachen am Rattenschwanz. Das ist jetzt nicht ganz so. Da ist es, glaube ich, einfacher und irgendwie kontrollierter, wenn du da wirklich irgendwie in einem Gebäude bist, beziehungsweise in einem Aquatic Center. Und dann kannst du auch Ein- und Ausgang kontrollieren und kannst da genau bestimmen, wer da drin ist und so. Und wahrscheinlich schon nachvollziehbar.
Ja, also heute in einem Monat wissen wir mehr. Das ist ja genau jetzt in einem Monat.
Aber Horst, finde ich ja ganz lustig, dass du es so sagst, dass es attraktiver ist in der Vermarktung. Ich habe ja genau darüber diskutiert, nein, nicht genau darüber, aber in einer Ausgabe der Triathlon-Szene unter Arne Dirk habe ich diskutiert, der Andreas
Wünscher
von Triathlon Guide.
Österreich.
Österreich, richtig. Jetzt habe ich zusammen quasi mit einem Artikel die These aufgestellt oder sich beschwert, naja, warum berücksichtigt ITU denn nicht die Mitteldistanz und Langdistanz? Ist doch viel interessanter und das müsste doch eigentlich zu Olympia, weil nach dem Motto, das interessiert doch die große Masse an Triathleten. Und da habe ich im Prinzip gesagt, naja, wenn du jetzt aber die große Masse der Nicht-Triathleten betrachtest, die halt das IOC mit betrachtet, dann ist das gar nicht so der Fall. Die denken sich ja so, boah, okay, 8 Stunden ist geil, aber man kann das Ganze auch eine Stunde haben. Eventuell plus Fernsehminuten, plus alles andere, was da geht und so. Ich wollte ja diese Diskussion jetzt hier noch gar nicht anstoßen. Wir haben hier Zeitnot in unserem Podcast. Aber sofern dieser Link uns gesendet wird, muss ich auch nochmal dran erinnern, denn teile ich ihn euch. Dann könnt ihr euch die Diskussion nochmal anschauen.
Ja, sehr geil.
Gut. Genau, dann hatten wir Swift. Ich schaue gerade unsere Checkliste, die wir vorher gemacht haben und jetzt schon wieder über den Haufen geworfen haben, weil die ganzen Swift-Themen wollten wir eigentlich ja, in zweiter Instanz angehen. Mhm. Aber wir hatten auch realen Sport und zwar Laufen. Richtig, Horst, du machst schon die richtigen, da gibt es mir schon die richtigen Signale. Und zwar Laura und Marlene sind bei den deutschen Meisterschaften über 3000 Meter gestartet und haben ziemlich gut abgeliefert.
Oh ja, also Laura hat ist die EM-Norm gelaufen oder die, eine Zeit für die EM-Norm unter 9 Minuten geblieben und zwar gut unter 9 Minuten in einer 8,57. Und ich weiß jetzt gar nicht die Zeit von Marlene Gomez-Islinger, ich glaube es war irgendwie eine 29.
Ja.
Schon ein Stück dahinter, aber ist ja auch toll, dass sie sich da gezeigt hat. Und die deutschen Frauen, ja, die deutschen Triathletinnen halten auch im Laufsport die Fahnen hoch. Dann hat man da irgendwo im Internet auch wieder Kommentare gelesen, ja, dass das ja nichts wert wäre oder so doll ja auch nichts wäre oder ja, für den Leichtathletikverband, naja, auch eine Schlappe.
Ja.
So in die Richtung ging das.
Ich weiß immer nicht, was ich mit dieser Diskussion anfangen soll. Mhm. Weil es gab schon immer gute Läufer, also auch in den Triathleten immer gute Läufer, die auch mal einen erfolgreichen Ausflug in die Läuferszene gewagt haben. Ich glaube, ich bin auch mal bei den deutschen Meisterschaften Cross gestartet und bin da Zweiter oder Dritter geworden. Ich weiß es echt gar nicht mehr. Schmatzer auf jeden Fall auch. Ja. Insofern ist
bei
das jetzt...
Dürheim.
Genau, es ist jetzt kein neues Thema an sich. Ich habe auch so ein bisschen Diskussion verfolgt. Manchmal ist es auch ein bisschen respektlos, weil da wird immer so ganz schnell die Keule rausgeholt.
Ich finde es sehr respektlos, nicht nur ein bisschen. Es wird immer nur gesagt, es war keine Alina Reda, es war keine Konstanze Klosterhalfen da.
Ach, von der Dings gehst du es an,
okay. Wo ich immer so denke, für die oder eine DM ist eh nicht so die Priorität unbedingt von den Sportlern. Es geht ja auch um Zeiten. Und wenn die EM-Norm eine 9,03 ist und Laura läuft eine 8,57, dann hat sie ja augenscheinlich was drauf, ob sie jetzt Erste wird oder Fünfte
Moment,
wird.
Moment, also von welche Kritik meinst du? Also nach Motto, die Zeiten wären zu langsam und eigentlich wäre Laura's Zeit gar nicht so gut gewesen? Oder was ist jetzt?
Nee, aber dass Laura immer so ein bisschen, naja, wer weiß, wenn die anderen da gewesen wären, ob sie dann so gut abgeschnitten hätte. Aber ja, es gut, geht aber ja nicht um den Platz immer.
Genau, sie ist ja Zweite geworden gesamt. Es ging um die Platzierung, glaube ich, in der Diskussion. Und es hieß dann irgendwie, glaube ich, dass mit einem größeren Feld, mit der Elite, der deutschen Laufelite, wäre der zweite Platz gar nicht drin gewesen.
So. Oh, ja. Wobei man ja auch dann immer sagen muss, sie hat ja auch das Rennen genauso gestaltet, dass sie eine gute Zeit läuft und nicht einen guten Platz macht. Also,
also das würde ich auch sagen, das war jetzt auch gar nicht ihre Intention. Also es ist natürlich schön, dass es soweit geklappt hat. Und klar, natürlich auch irgendwo ein Fingerzeig. Ich dachte, du gehst genau in die andere Richtung, so nach dem Motto, wie konnte eine Trainerin überhaupt Zweite werden, dass du in die Richtung der Kritik gehst.
Nee, und ich habe jetzt auch noch mal so nachgeschaut, ich weiß nicht, welche Zeit jetzt da stimmt, aber ich habe mal überlegt, okay, eine Gwen Jurgensen, die Triathletin, Olympiasiegerin ist und jetzt zu den Läuferinnen gewechselt hat. Auf ihrer Website ist noch eine 9,10 auf 3000 Meter. Ich habe dann noch irgendeine andere Quelle, aber ich weiß nicht ob das stimmt. Da hatte sie eine 8,48. Da ist ja Laura auch nicht jetzt ewig weit weg von, ne? Also sie ist genau zwischen diesen beiden Zeiten. Absolut. So, das zeigt ja schon auch
genau,
was.
Genau, und genau das ist das Ding, das ist ein krasser Fingerzeig in Richtung Saison.
Ja, und das genau war ja auch ihre Intention, den anderen, ihren Gegnerinnen mal zu zeigen, guckt mal, was ich hier gerade auf die Halle, auf den Hallenboden
also,
brenne.
Wenn ich mich recht erinnere, früher so zu DDU-Zeiten, alten DDU-Zeiten war, glaube ich, so Anja Dittmar so einer der stärksten Läuferinnen, oder, Greg? Und ich meine, so 3000 Meter ist von den Frauen keine gelaufen.
Ja, die das ist halt schon, auch keine gelaufen.
Ja, sowas ist man halt einfach nicht gelaufen früher, ne? So, das ist halt, aber klar, damals war Anja Dittmar, gut, die anderen waren jetzt auch, aber vor allem auch sportstark zum Schluss. Ne? Die hat dann auch nochmal im Sprint immer nochmal richtig viel rausgeholt. Ich glaube, die wäre auch über 3000. Hätte sie sich eigentlich auch ziemlich gut verkauft. Und danach kam dann eigentlich ja schon andere, muss man sagen.
Überlegt mal, was war die EM-Normzeit für die deutschen Männer? Was hätte ein Mann laufen müssen, um bei der EM jetzt in Polen an den Start gehen zu können?
Ich weiß es nicht, was.
Boah, keine Ahnung.
7,55. Und sucht mal einen Triathleten, der jetzt auch wie Laura in die Halle gegangen wäre, der einfach mal eine 7,55 läuft.
Also drunter,
Zap, ne? Auch ja, ja, genau. Ja.
Aber es ist ein, Rich ist ja auch schon 3000 gelaufen, ne?
Ich rede jetzt mal von deutschen Männern, ja, einfach so. Also das ist, da, um das einfach nur mal auch klarzustellen, ne, was, was so eine Zeit auch wert ist.
Ja, ja. Das ist eine Relation zu sehen. Ne?
Das aber krass, ich finde, das habe ich gar nicht so gecheckt, dass es in dieser Art Kritik an der Leistung gab. Das habe ich gar nicht so.
Ja, oder so viel Kritik war es jetzt natürlich auch nicht. Also die meisten fanden das schon.
Ja, aber das sind halt irgendwie, das sind natürlich Sportbegeisterte, die jetzt nicht so in der Materie stecken, das sind vielleicht Leichtathletik-Fans. Mhm. Das ist ja wie immer, ne? Ich meine, die machen den Mund dann groß auf, sehen aber nicht wirklich die Leistung dahinter. Das ist natürlich klar. Und es war auch ein taktisches Rennen, unabhängig davon. Also wenn man, klar, in der idealen Welt, wer weiß, wäre das noch schneller gewesen, wie auch immer. Also keine Ahnung. Mhm. Ich habe nur das Bild gesehen. Mhm. Das hast du mir, glaube ich, nee, das, oder hast du es irgendwie anders gesehen? Auf jeden Fall, das ist schon krass, weil du siehst dann die wirklich sehr, sehr schmalen Läuferinnen und dann die Laura daneben, wirklich athletisch und kraftvoll und dann denkst du, ja, das sind so zwei verschiedene Sportler in demselben Event, das passt so nicht, ne?
Die gleiche Leistung bringen oder die ähnliche krass. Leistung bringen, ja. Ja. Da können wir gerade drauf aufbauen hier, weil du das erwähnst, weil mich das die letzten Monate so ein bisschen geschockt hat. Oder was heißt geschockt hat, aber also jetzt gestern ist Constanze Klosterhalfen einen neuen deutschen Rekord über 10.000 Meter gelaufen. Und haltet euch fest, 31:01:71. Also die hat fast wirklich die 31-Minuten-Marke geknackt. Das ist der neue deutsche Rekord. Der wurde gehalten von der, sagt mir leider nichts, ich bin ja im Laufsport auch nicht so bewandert, Katrin Wesel, geborene Ulrich. Und die hatte den deutschen Rekord noch von 96 und der lag bei 31:15.
Krass.
Den hat sie jetzt quasi um 14 Sekunden verbessert und ich habe mich auch so gewundert, also ich meine, keine Mocky, keine Irina Mikitenko, keine Alina Reh, das hatte ich jetzt so gedacht, dass Alina Reh den vielleicht gelaufen ist, habe mal geschaut, die ist 2019 eine 31:19 gelaufen. Also den hat ja wirklich jetzt, also Constanze Klosterhalfen hat ja gestern echt einen rausgehauen. Nur ich bin da vor, ich glaube, das ist schon 3-4 Monate her, mal auf über einen anderen Post drauf gestoßen, als sie mal wieder in der Heimat war und konnte es gar nicht glauben, wie sie aussieht. Also ich habe halt wirklich so für mich so gedacht, oh Gott, da fehlt nicht mehr viel, dann ist die Person gar nicht mehr da.
Oh, schwieriges so. Thema jetzt.
Ja, ich will da gar nicht jetzt groß drauf eingehen. Sie war ja schon immer sehr schmal und wir haben ja schon festgestellt, wie Läufer aussehen und wie Laura aussieht, an der ja auch kein Gramm Fett ist.
Ja, aber Laura wäre wahrscheinlich, also zwischen Laura und einer Constanze Klosterhalfen ist ja schon läuferisch nochmal ein Unterschied.
Ja, das will ich ja jetzt gar nicht.
Und, ja, schwierig, also klar.
Boah, also es ist echt, aber es ist, da bleibt einem so ein bisschen die Luft weg, aber die haut jetzt nochmal so eine Zeit da raus, ne? Es ist der Wahnsinn.
Ja.
Es ist echt der Wahnsinn.
Aber klar, also irgendwo, es ist halt kein Gesundheitssport, ne? Das steckt halt irgendwo
das
dahinter.
Das wissen wir alle, ja.
Der Leistungssport geht wahrscheinlich, also, oder was heißt, geht wahrscheinlich, ne? Der geht auch mit einher, teilweise mit psychischen Problemen, mit Magersucht, mit, nicht nur im Laufsport, im Triathlonsport ja genauso. Und manchmal sind es teilweise wirklich auch die Faktoren, in denen man übertreibt, wo Athleten es schaffen, kurzfristig über sich hinauszuwachsen. Ich glaube, langfristig ist sowas nie förderlich.
Und dass es nicht gesund ist, ist ja klar.
Ja, aber deswegen ist es echt schwer darüber irgendwie, ja, was dazu sagen. Aus der gesundheitlichen Sicht, ganz klar, ist natürlich immer.
Nur so jemand ist ja schon auch ein Vorbild, ne? Also wenn man so eine Zeit jetzt liest und dann ist man natürlich, das ist der deutsche Rekord.
Das ja, ist aber denn das ist ja schon fast eine große Diskussion, da muss man ja fast sagen, dann darf man den Leistungssport generell nicht als Vorbild sehen. Ja. Also ist ja so. Ja. Also weil das sind ja alles irgendwo Extreme und
so ist es.
Nee, so ich meine, für den durchschnittlichen Menschen in unserer Gesellschaft eigentlich nicht anzustreben. Vor allem muss man ja auch sagen, auch also nicht nur, was die Gesundheit und den Körper angeht, sondern ja auch irgendwo teilweise die Werte. Also natürlich spielt Fairplay immer eine Rolle und wird propagiert. Aber du brauchst auch eine ziemliche Portion Egoismus, um dich halt irgendwo durchzusetzen und dein Ding durchzuziehen. Mhm. Und halt, du kannst nicht einfach so sagen, ich stecke jetzt einfach mal zurück für jemanden anders. Nein, du musst halt, sell yourself first. Und da kann man ja auch überlegen, ist das, ne, also deswegen.
Nee, das geht jetzt auch viel zu weit in der Diskussion. Aber ich finde, das kann man schon dazu auch noch mal gesagt haben, weil, oder mich berührt das sehr, wenn ich sowas erstmal eine Zeit sehe und dann Bilder dazu sehe, das lässt mich zumindest jetzt nicht so kalt. Oder ich will jetzt überhaupt nicht auch auf das Thema jetzt groß Bodyshaming noch drauf zu oder so, aber ich krieg da schon ein bisschen Gänsehaut.
Ja, geht mir auch so. Ich sehe mir die Rennen immer nur bei den Meisterschaften an und denke ich mir auch jedes Mal, das ist schon heftig, es geht in die Extreme. Aber gut, da könnte man einen Abend füllen, das ist halt leider so, mich stört dann vor allen Dingen eher so vielleicht auch diese Coaching-Situation bei ihr, aber das ist auch wieder ein anderes
Thema. Das ist wieder ein Riesenthema, ja.
Da kannst du einfach so am anderen aufmachen, daher, ja, krasse Zeiten definitiv gelaufen worden, aber in welchem Rahmen war das? War das in so ein Event in den USA oder was? Oder
das war in Texas war das.
Ah, okay.
Ja.
Ja.
Ja, also es passiert doch noch auch großer Sport, so in der Zwischenzeit.
Naja gut, also wir haben ja jetzt auch die ersten Radrennen, die jetzt fahren, jetzt die ganzen belgischen Rennen, die jetzt am Wochenende stattfanden oder stattfinden. UAE-Tour, stattfand, ne? Mhm. Also
wobei die, glaube ich,
komplett in Dubai stattfindet, so wie ich das richtig gesehen habe.
Ja, Gregor war so ein bisschen, der hat so gemeint, oh, ist ja immer wieder die gleiche Strecke oder so. Und dabei war, so war es ja gar nicht.
War es ja gar nicht.
Wüstenradweg, immer hoch und runter.
Aber es ist schon sehr langweilig quasi von der
Strecke. Ja, aber auch das wieder eine Diskussion. Man sieht es so und man denkt sich, oh, irgendwie passt es da so hin.
Ja, klar, aber das hast du doch immer. Ich meine, das sind halt so Retortenrennen. Da sind auch keine Zuschauer an der Strecke. Jetzt mit Corona noch weniger. Die kriegen da Bilder übermittelt, da denkst du, oh, krasses Material, krasse Sportler, irgendwelche Superstars. Aber wenn du live vor Ort wärst, dann ist das ein Rennen unter sich. Das sind wie diese PB-Versuche im Sommer bei uns Triathleten. Da gehe ich in dieselbe Kategorie teilweise, weil das Ding unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Aber klar, es geht da nicht anders. Und die Araber, die brauchen halt den Sport, um halt dann quasi so ein bisschen den Tourismus dann irgendwann wieder anzukurbeln wahrscheinlich und das als Tool nutzen, als Marketing-Tool für ihr Land. Wobei ich jetzt gelesen habe, dass, also wir gehen ja nochmal auf ein paar Rennen nachher ein, aber Impftourismus Dubai, das sagt euch was, ne? Da gab's ja auch in der Presse so einige Diskussionen von irgendwelchen eher C-Promis, die sich dann für ein paar Wochen nach Dubai verkrochen haben, um sich dann neben ihrem Urlaubstrip dann noch impfen zu lassen. Ja. Und natürlich sind auch andere Sportler dort vor Ort, die dann natürlich die Bedingungen dort trainieren können. Es ist aber, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, Hochrisikogebiet, die Zahlen dort sind extrem hoch, 250er Inzidenz, ne? Und wir reden jetzt von den offiziellen Zahlen. Du weißt ja nicht, wie das in diesen ganzen Ballungsgebieten ist, wo die Arbeiter wohnen. Da wird ja keine große Statistik geführt. Also, Junge, das muss man auch wollen, dort ein Rennen zu machen. Und ich habe gehört, Mathieu van der Poel abgereist, ne? Weil aus seinem Staff jemand da mit Corona infiziert wurde, haben sie gleich natürlich dann
nach der zweiten Etappe war schon Ende für das ganze Team.
Geht dann schnell. Ja, weil das ist echt eine Riesenbelastung. Das war ja auch im Prinzip Jonas Rutsch hat es uns ja auch erzählt, ne? Naja. Bist eigentlich auf Natur, welche war denn das? Ich habe das
gar nicht mehr. Ich glaube, das Eröffnungsrennen seiner Saison wäre die Marseillaise gewesen.
Okay, genau.
Und da
wollte fahren, aber dann war ein quasi negativer Test. Ich glaube, man war jetzt gar nicht sicher, ob er es wirklich, er hatte einen positiven Test, so rum. und dann ist halt auf einmal nichts, ne?
Und er war aber falsch positiv.
War falsch positiv und das ist natürlich auch mental hart, wenn du zum Rennen anreist und dann hängst du aber erstmal auf dem Zimmer.
Ja, und der durfte auch nicht raus und nichts, ne? Also du bist wie gefangen erstmal. Ja.
Aber gut, das sind so mentale Sachen, die muss man durch. So. Da muss man flexibel bleiben. Das ist so ähnlich wie früher diese, die gibt es immer noch, ne? Aber es gibt ja immer so im ITU-Weltcup gibt es ja immer so Kandidaten, die gab es früher mehr, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Die sind eigentlich nicht auf die Liste gekommen, aber waren aber auf der Warteliste und sind aber trotzdem angereist, weil sie natürlich gehofft haben, irgendjemand ist immer krank. Und so crazy Typen, so viele gibt's nicht, die da extra hinfliegen, obwohl sie eigentlich nicht auf die offizielle Liste gekommen sind. Und quasi bis zum Schluss, also bis irgendwann gibt's dann vor Start eine Deadline und dann geht's nicht mehr, aber quasi alles durchmachen, ne? Also da habe ich mir auch gedacht, so wie flexibel kann man eigentlich sein? Du reist mit an, du machst alles mit durch, weißt aber nie, ob du starten kannst und wartest eigentlich so bis am Wettkampftag ein paar Stunden vorher und entweder du kommst noch an den Start oder halt nicht. Ähnliche Skills brauchst du jetzt auch in Corona.
Ja, aber bei den Radfahrern, die haben den Vorteil, dass sie ja zumindest immer so Alternativrennen haben. Also sie sind ja irgendwie im Rennkalender jede Woche irgendwelche Events vorgesehen. Jetzt habe ich nur heute gesehen, zum Beispiel als Kontrastprogramm. Cameron Brown sagt euch ja was, ne? Das ist ja diese Legende aus Neuseeland und der hat irgendwie so 30.000 Mal Ironman Neuseeland gewonnen im hohen Alter nochmal. Und jetzt habe ich heute gesehen, seine ganzen Vorbereitungen, die er in den letzten Wochen gemacht hat. Und der macht echt krasse Trainingseinheiten für sein Alter, der ist ja echt schon jenseits der 45.
Der müsste bald 50 werden, oder? So vom Gefühl her.
Ja, läuft dann irgendwie 10 Kilometer, 34er Zeit nach 120 Hard Miles Rad und so da in Taupo. Auf jeden Fall Ironman Neuseeland auch verschoben worden, ne? Jetzt ganz kurzfristig, weil es halt einen Corona-Hotspot gab. Ja. Einen kleinen Ausbruch. Ich meine, dort in Neuseeland, wie auch Australien, sind die Behörden natürlich extrem konsequent. Eigentlich ist das Land oder die Länder sind ja fast Corona-frei, aber wenn dann doch mal ein Fall auftritt, dann wird halt alles dicht gemacht. Und das ist die Situation jetzt für solche Athleten. Das ist, glaube ich, noch krasser, weil die haben keine Alternative erstmal. Die müssen dann warten, bis es dann einen neuen Termin gibt.
Ja.
Schauen wir mal, wie es mit Olympia wird und den anderen Rennen dieses Jahr.
Ja, muss man schauen, ne? Also auf jeden Fall, die letzte Meldung ist ja vom IOC, dass das Olympic Ranking ja quasi bis Anfang April auf jeden Fall nicht weitergeführt wird. Das ist ja auch so, dass... Ist
eingefroren?
Ja, es ist noch eingefroren und wird wahrscheinlich dann April, Mai. Also bis Mai ist es eingefroren und ab dann wird es dann quasi ja starten. Das nächste Rennen, was, sag ich jetzt mal, einigermaßen von Bedeutung ist, wäre 8. 9. Mai der Weltcup in Osaka in Japan.
Wäre nicht davor schon Chengdu?
Wurde abgesagt.
Ach, wurde auch schon
Chengdu abgesagt. Chengdu wäre sogar WTS gewesen, aber wurde abgesagt. Aber Yokohama zum Beispiel, was nach Osaka wäre, im Mai, Mitte Mai, wäre dann jetzt, wie es jetzt steht, gerade das erste WTS-Rennen. Also jetzt ist gerade die Planung, dass Mai das Olympic Ranking weitergeführt wird. Ist natürlich hart, ne? Weil normalerweise ist ja eigentlich so im olympischen Jahr, ist Mai so der Monat, wo es eigentlich rum ist. Mhm. Dann wird der ganze Case geschlossen. Und hat natürlich auch Auswirkungen für den deutschen Quali-Prozess, denn theoretisch kann eigentlich das letzte Quali-Rennen, was ja individuelle Time-Trial ist, in Kienbaum, kann ja eigentlich erst stattfinden, nachdem das Olympic Ranking beendet ist. Weil danach hatten ja, also danach weiß man eigentlich ganz genau, okay, wer hat denn jetzt noch Chancen dabei zu sein und wer nicht. Und insofern ist man natürlich auch davon noch abhängig, wie das dort weitergeht.
Ja, es wird dieses Jahr alles holter die
Polter. Also da musst du auch flexibel bleiben, ne? Kann ja sein, dass du dann irgendwann im Juli da deine Quali machst. Und ist ja auch noch ist der Aufbau einfach, ne? Also noch ist das Training ja jetzt nicht so differenziert oder so, aber bleib spannend, inwieweit im Voraus man jetzt weiß, okay, ab jetzt kann ich mal in die heiße Phase starten.
Ja, umso interessanter, dass dieses Bahrain 13-Team jetzt nochmal aufgestockt hat mit ein paar ITU-Athleten, mit Schoomann.
Ja, voll, ne? Das sind jetzt voll viele Langdistanzer. Weiß ich von der moralischen Ansicht jetzt gar nicht mehr. Schoomann, Beaugrand, Luis, war schon länger?
Luis war schon, Mislatschuk kam noch dazu.
Ah, stimmt, Mislatschuk.
Die drei, stimmt. Ja. Aber gut, es haben Gentle, Bosoni und Knut haben verlassen.
Ja, steht Gentle, Bosoni, Knut.
Okay. Ja, die sind raus. Beaugrand, Mislatschuk und
Schoomann
reiten, ja.
Ja gut, das ist halt irgendwie, Bahrain 13 steht jetzt auch so ein bisschen unterm Macker-Schirm. Und klar, dann ist natürlich die Verbindung Super League und die sind dann jetzt da irgendwie integrierter, sag ich mal. Also sind jetzt schon viele Kurzdistanzler an dem Team, muss man mal sagen. Und das ist ja, schon ein großer Sponsor.
Naja, natürlich. Und weil wahrscheinlich die Kurzdistanzszene da auch mehr Fuß fassen wird dieses Jahr als jetzt alles andere. Das
ist, ja, finde ich interessant. Also ich sag mal so sehr man über den Sponsor diskutieren kann und muss, wurde ja schon oft aufgegriffen, aber man kann ja nicht, man muss ja schon sagen, dass es ein bedeutender Sponsor ist. Also wenn du im Bahrain-Team bist, das ist ja was in der Triathlon-Welt. So. Und bin ich mal gespannt, wie das weitergeht.
Ich würde gerne mal wissen, was es da so wirklich geht. Gibt es da Unterscheidungen zwischen den Athleten, was deren Einkommen angeht? Deren Verträge möchte ich mal sehen. Also es ist oftmals immer mehr Schein als Sein. Ich bin echt mal gespannt.
Natürlich nicht, ja.
Klar, aber es wird schon irgendwie so sein, dass es halt passt. Davon gehe ich auch aus.
Ja, es hat noch eine Veränderung gegeben, was einen National Head Coach betrifft, weil wir gerade bei der Kurzdistanz sind. Joel Filial und die Italiener gehen getrennte Wege.
Ja.
Das hatten wir schon auch vor ein paar Monaten mal gesehen über einen Post von Alessandro Fabian, der aus der Squad irgendwie raus war und es war alles so ein bisschen komisch oder aus der Federation. Und dann gab es irgendwann die Info von den Australiern, dass sie jetzt einen neuen Central Head Coach hätten. Daraufhin habe ich so gedacht, okay, was heißt jetzt der Central Head Coach? Und habe gedacht, ich frage mal Tommy Zafiris, der weiß bestimmt mehr. Oder halt auch so gefragt, okay, arbeitet jetzt Joel für die Italiener, für die Australier, noch in seiner eigenen GFT-Crew? Hört sich nach viel Arbeit an. Und dann schrieb Tommy so, Italians are done.
Das ist auch, glaube ich, nicht glücklich auseinandergegangen. Nee, also ohne die Interna zu kennen, aber was man so hier und dort so mitbekommt, das war nicht glücklich.
Ja. Ja, und dann habe ich jetzt so gefragt, was heißt das denn? ich dachte, es liegt so, da gab es halt einen Artikel im Internet und ich habe so gedacht, es liegt wieder an meinem schlechten Englisch, dass ich es irgendwie nicht verstehe. Und dann hat Tommy auch gesagt, er weiß es auch nicht. Er hat es auch überhaupt nicht komplett verstanden. Triathlon hätte viele lustige Namen für bestimmte Rollen.
Aber bedeutet das, dass jetzt diese internationale Squad nicht mehr existiert oder dürfen dann diese altarrivierten Athleten wie Vincent Louis und die anderen aus dem Ausland da mittrainieren in dieser?
Ja, ich denke, es wird wieder so eine.
Das ist eine Koexistenz. Die GFT-Crew besteht weiter und hat ihre Athleten und der Trainer Joel Filial trainiert halt auch noch die Australier.
Ja.
Der ist jetzt dort Cheftrainer.
Nein, das ist ja genau gerade das Ding. Beziehungsweise er ist halt in diesem Center. Welches Center ist es eigentlich?
National Head Coach.
Stand kein Ort dabei? Okay. Keine Ahnung. Also ich kann mir vorstellen, dass das so ein Äquivalent ist wie der Stützpunkttrainer in Saarbrücken, sowas zum Beispiel. Und letztendlich, klar, man könnte sowas immer auf dem Papier ganz klar trennen, aber in der Realität ist sowas wahrscheinlich immer schwierig. In Deutschland ist es ja zum Beispiel auch so, dass der Stützpunkttrainer an Saarbrücken eigentlich ja generell ein hohes Gewicht hat und traditionell ja irgendwie auch prädestiniert ist, vielleicht irgendwann mal den Bundestrainerjob zu übernehmen. Sollte aber vielleicht eher getrennt sein. Und wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, dass es auch so in die Richtung geht, dass Joel da eher von einem speziellen Performance Center, wo denn aber wahrscheinlich ein Hauptteil der wichtigsten australischen Athleten denn trainiert, der Coach ist, dabei. Also er ist quasi in praktischer Form sowas wie der National Coach, weil einfach die relevantesten Athleten bei ihm sind. Jacob Berthelsel ist ja schon bei ihm und auch Aaron Royal, also schon mit die wichtigsten australischen Männer sind ja sowieso schon bei ihm in der Gruppe. Wahrscheinlich wird es dann auch noch mehrere australische Athleten anziehen, also das heißt, er wird praktisch wie der Nationalcoach agieren, aber offiziell in seiner Funktion wahrscheinlich nicht sein.
Wir nennen ihn nur nicht National Coach.
Wahrscheinlich nicht, ja. Irgendwie so in die Richtung wird es wahrscheinlich gehen und ja.
Ja, ich habe irgendwo ein Interview gelesen oder gehört, auch in einem Podcast meine ich, mit Joel Filliol, und da hat er sich erklärt. Und da meint nicht gehört zu haben, dass er sich generell überdacht hat. Also der hatte eigentlich nur bis letztes Jahr geplant, also so seine offizielle Aussage, und mit Familie und so weiter war das natürlich mit Italien und naja, immer schwierig. Und da, glaube ich, sein einer Co-Trainer, der ehemalige auch
im
ITU-Athlet war,
ja.
Der Drew Box, genau. Ja. Ist ja Australier, da kam irgendwie die Connection zusammen, und Miles Stewart ist ja nach wie vor, glaube ich, CEO von Triathlon Australien. Da kam das eine halt zum anderen, und ich glaube, die sind irgendwo in Queensland jetzt, ist da der Stützpunkt, wenn ich richtig bin. Mhm. Und da hat er, glaube ich, eine feste Infrastruktur auch für seine Familie. Ich glaube, das war ihm dahingehend auch wichtig, also offiziell.
Ich glaube, dass es auch für so einen Anglo-Amerikaner, sag ich jetzt mal. Er ist ja ursprünglich Kanadier, sie ist ja Schottin, und dann ist es irgendwie so ein englischsprachiges Land, ist, glaube ich, schon irgendwie besser, wenn du da.
Wobei man halt denken würde, so von der Topografie, sie haben ja jetzt, oder ich weiß nicht, wo sie jetzt aktuell noch leben, aber wenn du in Schottland, hatten die ja schon, also war ja seine Frau hauptsächlich. Schottland ist einfacher mit Italien zu verbinden als Australien.
Ja gut, aber Italien ist ja dann, ne?
ja.
Hallo, aber
weil man sagt, wegen also der Family.
Wenn du die Wahl hättest.
Ja, natürlich.
Blaue Pille Schottland, rote Pille Sunny Australia.
Ja, klar.
Ist wohl klar, was ja. Nee, aber das hat er, glaube ich, in dem Interview auch gesagt. Also der ist ja in Glasgow, und da ist natürlich, kann man da gut trainieren und so, aber es ist halt mit Reisen noch einfacher, was Europa angeht. Aber ich glaube, das war auch so ein Faktor, wenn er da irgendwie Sunny State und ist einfach so ein bisschen einfacher, irgendwie so
ist ein bisschen geiler.
Mit Familie.
Ein bisschen Lifestyle muss halt einfach dabei sein. Genau. aber in Deutschland kann man ja auch den Lifestyle sich etwas verbessern und sich für den Job des Bundestrainers bewerben. Das ist immer so, sind somit die einzigen Posts auf Facebook, die bei der DTU mal so richtig kommentiert werden, wo dann so jeder Detlef schreibt, hey, Eddie, das ist doch ein Job für dich, ne?
Ja, das habe ich auch gehört.
Aber wirklich jeder. Und dann immer so, ja, aber bei mir, ey, alles unter 800 Kilometer ist für mich keine Bike-Woche. Ich würde sie richtig rannehmen.
Oh, ja, Gott. Aber es gibt ja gewisse Voraussetzungen wie ein A-Trainerschein und gewisse Referenzen, und da wird es natürlich schon schwierig, da jemand Entsprechendes zu finden, der quasi auch die Zeit mit sich bringt, weil mittlerweile, klar, bis du diese ganzen Qualifikationen auch hast und die Erfahrung, hast du auch Familie, und dann ist die Frage, ja, wer tut sich das dann halt an? Ich meine, ist ja nicht so, dass man da wahrscheinlich da so gut verdient, dass man da, sag ich mal, alles über Bord wirft. Also ich glaube, das ist schon eine sehr, sehr schwierige Task für den Verband, da jemand Entsprechendes zu finden. Ich hoffe, also ich habe es auch gelesen. Ich fand es interessant, dass man eine Ausschreibung über einen IG-Kanal startet. Also
naja, auch teilt.
Auch, ne, auch geteilt. Ging ja über alle Kanäle. Und ja, was man so hört, ist ja im Prinzip, wird ja mal der Name Ungerman genannt. Er ist immer so groß, hoch im Kurs.
Und ich dachte schon, ja, Ungerman ist doch schon Bundestrainer. Also so denke ich immer so einfach, naja, also wenn man irgendwas sieht aus Saarbrücken und trainermäßig, dann hat man schon so das Gefühl, ja, der Ungerman macht doch da schon fast alles. Ja, aber es ist ein Stützpunkttrainer.
Genau, er ist da am Stützpunkt.
Wie du vorhin schon gesagt hast, ja.
Und sollte es meiner Meinung nach auch bleiben. Also ich würde diese beiden Funktionen auch definitiv voneinander trennen.
Aber braucht man dann jetzt noch einen übergeordneten Bundestrainer?
Denke ich schon. Also, weil was du macht brauchst der? Jemanden, der halt dann doch übergeordnet die Entscheidung trifft, wer kommt in den Kader, wer kommt nicht in den Kader, wie soll denn ganz grob die Wettkampfplanung für die Saison aussehen, wer soll denn wohin, welche Ziele streben wir denn an, wie sieht denn ein Olympia-Quali-Weg aus, also weißt du, dieses ganze Obergeordnete, derjenige, der dann letztendlich denn übergeordnet die ganzen Trainingslager für den Nationalkader plant, du brauchst so einen Ober,
ja, aber ist so ein Ober, der diesen Was ist der Bügner?
Das ist im Prinzip der Sportcheftrainer, Sportdirektor.
Aber ist das nicht auch sowas?
Ja, früher.
Ich verstehe immer nicht so den großen Unterschied oder was das jetzt so genau noch beinhaltet. Das gibt immer Sportdirektor, Präsident Leistungssport, Vizepräsident Leistungssport, dies und das. Was machen die denn alle? Also.
Nichts. Nein, aber du brauchst ja schon viele Mittelsmänner und Kontaktmänner. Gut, wie effizient jetzt jeder seine Rolle ausfüllt, das möchte ich jetzt nicht bewerten.
Nee, oder ich habe gar keine Ahnung, es tut mir leid, ich will jetzt keinen angreifen, ich habe keine Ahnung von der Verbandsarbeit.
Aber ich denke mal, die Rolle von Herrn Bügner, vielleicht sollte man ihn auch immer mal in den Podcast holen, ist auf jeden Fall deutlich politischer, sportpolitischer und viel mehr mit der Verbindung zwischen den einzelnen Verbänden, besonders mit dem Olympischen Verband verbunden. Und der Nationaltrainer, wie die Strategie ist. Wir hatten ja mehrere Strategien, ne? Und das haben ja auch viele bei Fares nicht verstanden, dass Fares ja keine eigenen Athleten hat. Trotzdem muss der Bundestrainer schon ziemlich sportfachliche und trainingsfachliche Überlegungen und Konzepte aufstellen, die halt mehr oder weniger für alle gelten, so. Was halt der Sportdirektor so in dem Sinne halt denn nicht macht.
Ja, gut. Oh, leider keine Ahnung. Ja.
Aber das Timing ist halt interessant. Ich meine, ich glaube, die Ausschreibung, die zielt auf das nacholympische Zeit ab. Ja. Das heißt, bis dahin gibt es keinen Bundestrainer. Das wird dann quasi alles über den Stützpunkttrainer koordiniert, über wie auch immer.
Die Stützpunkttrainer, Der Ron, den dürfen wir jetzt auch nicht aus
genau.
Hier ausklammern.
Du hast Ron, dann hast du einen Roland Knoll in Nürnberg. Ja. Genau. Dann hast du einen Frank
Heimer in der heißen Phase jetzt.
Bitte? Ja.
Aber in der heißen Phase jetzt, Richtung Olympia, hast du jetzt keinen Bundestrainer, ne?
Ja.
Das ging auch die ganze Zeit auch klar, ohne Fares.
Es wäre geil gewesen, wenn Fares da noch dabei gewesen wäre irgendwie. Aber ganz ehrlich, also steine ich mich dafür in den Kommentaren danach, aber ich habe eh das Gefühl gehabt, zum Schluss hat er mehr damit zu tun gehabt, Corona-Tweets rauszuhauen, als irgendwie
das war doch kein Mehrwert ein
großes jetzt Konzept. Groß. Und ganz ehrlich, man muss auch dazu sagen, das ganze Konzept, wie es zu Olympia gehen soll und alle Schritte, die standen ja schon.
Das ist doch nicht aus seinem Mist gewachsen.
Das hat er sich ja nicht überlegt, so, sondern ist meine Meinung, er hat sich ja eh reingeparkt und den Reißverschluss vom Einteiler zumachen, das kann auch ein anderer. Das kann auch ein Stützpunkttrainer, der noch mitgenommen wird. Das muss nicht Fares machen, kurz vorm Start. Insofern, glaube ich jetzt, dass jetzt, dadurch, dass die Situation eh so verworren war, hat man sich jetzt eh schon auf so eine Situation irgendwie eingestellt, man ganz gut klarkommt. Und eine neue Person so kurz vorher ist ganz gut, wenn man sie vielleicht findet. Meine Bewerbungsschluss ist ja bis April. Wäre schön, wenn man in April einen hat, den kann man ja, und das wird man auf jeden Fall auch machen, den wird man nach Tokio mitnehmen, um halt mal zu zeigen, so hier, so sind die ganzen Anläufe, schau dir das mal an. Aber ohne, dass er jetzt noch wieder große Unruhe reinbringt und so, weil inzwischen haben sich auch die Athleten mit ihren eigenen Trainern, nicht unbedingt nur Stützpunkttrainer, sondern zum Beispiel ein Justus Nischak schon öfters gesagt, beim Dan Orang, ein Lasse Lürs trainiert ja in Spanien, die haben sich ja irgendwo eingerichtet, deswegen braucht man jetzt gar nicht so viel Unruhe stiften. Und es läuft dann auch so.
Ja, aber aber wäre es nicht sinnvoller, wenn der Verband da proaktiv irgendjemand dann sucht, anstatt sowas auszuschreiben? Ich weiß, Ausschreibungen für Trainerstellen, also
aber das müssen die ja machen, ne?
Also, oder was ist? Ja, ich weiß, das müssen die machen. Aber wäre es nicht cleverer, das irgendwie proaktiv anzugehen, dass man irgendjemand nimmt, keine Ahnung, mit Erfahrung, vielleicht jemand aus dem Ausland sogar, der dann irgendwie schon an verschiedenen mit Ländern, Verbänden gearbeitet hat, ein bisschen anderes Know-how reinbringt.
Aber als öffentlicher Verband müssen die es, glaube ich, trotzdem ausschreiben. Also ich glaube, die dürfen das nicht einfach. Ja. Nee,
die müssen eine Stelle ausschreiben.
Genau.
Auch wenn sie vielleicht auch im Hintergrund schon spekulieren, das könnte der und der und der sein. Und da wird ja auch schon heftig spekuliert und da geht's ja in Richtung Daniel Unger.
Also jetzt die ganz öffentliche Spekulation, ne?
Oder? Ja, aber und so wie er diese Ausschreibung auch sich scheinbar anhört, könnte er da ja auch gut passen.
Findest du? Fand ich gar nicht. Aber gut.
Werden wir sehen.
Ja. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt. Zurzeit, ich finde so, der Job des Bundestrainers ist so ein bisschen die Position des wie heißt es bei Harry Potter, Hogwarts, Lehrer gegen die Verteidigung gegen die dunklen Künste. Da ist auch immer in kurzer Zeit, nach jedem Jahr war es ein neuer und es war so der verfluchte Posten und ist gerade so ein bisschen im Bundestrainerjob so das Gleiche. Mal schauen, wer jetzt kommt, ob jetzt Professor Lupin kommt oder mal schauen.
Remus Lupin, ja.
Oder Dr. Evil.
Gut, springen wir weiter zu den kommenden Rennen.
Ja. Stehen zwei Rennen ja aus, also demnächst im März.
Miami.
Gibt's Miami People und es gibt 70.3 Dubai. Zwei Rennen über die Mitteldistanz. ja, Challenge Miami kam irgendwie auch so wie Phoenix aus der Asche nach dem Daytona-Event,
ja,
hatte ich das Gefühl. Also war, glaube ich, vorher gar nicht so geplant, nicht offiziell. Und ist jetzt auch irgendwie auf einem Racetrack. Mhm. Ich habe mir das mal auf der Karte angeschaut. Mhm. Also ähnliches Format, also selber Bundesstaat, nur weiter südlich. Ist ein PTO-Rennen mit Amateurbeteiligung, wenn ich es richtig gesehen habe. Und haben sich einige, also zahlreiche Top-Athleten auf alle Fälle angekündigt.
Ja, also endlich kommt mal wieder Frodo ins Renngeschehen zurück. Und stimmt, der war ja, der hat seinen letzten Wettkampf auf Hawaii 2019. Ja. Und seitdem war bis nichts auf mehr. Triathlon at Home oder was auch immer nicht mehr was. Also das wird mega spannend, jetzt endlich auch mal wieder Frodo zu sehen, wenn er seinen Race-Suit anzieht.
Habt ihr Startliste irgendwie grob im Kopf?
Ja, also es sind schon für eine Mitteldistanz auf jeden Fall große Namen angemeldet. Ne? Du hast Frodo, du hast einen Lionel Sanders, du hast einen Ben Hoffman, Rudi von Berg, Matt Hansen hat sich ja auch super gut gezeigt in Daytona.
Andy Dreitz.
Sam Appleton, Andy Dreitz. Kommt einiges zusammen. Wenn wir uns, gut, Ben Canoe, du hast den Magnus Ditlev, den, der auf dem Rad ja auch so viel, klar, beim Laufen ging es nach hinten, aber auch auf dem Rad war auf jeden Fall eine Nummer.
Noch aus deutscher Sicht der Kalle Herbst und der Alex Schilling. Dass wir das mal noch abrunden.
Genau.
Ja. Und die Frauen.
Reese Barkley steht auch drauf.
Ja, gut.
Und hier Niklas Kästelein, also der Training Buddy von Frodo, ist auch dabei.
Hm, wobei der startet nicht, habe ich gelesen.
Ach, okay. Ja. Ja, dann gar nicht Dings.
Und bei den Frauen freue ich mich wirklich schon auf Anne Haug, Paula Findlay und Lucy Charles-Barkley. Und noch viele weitere mehr.
Aber die Liste ist unvollständig.
Das jetzt mal so die Hauptnamen.
Ja, also schon ein gutes Feld. Das Feld ist etwas kleiner in Daytona. Das Prinzip ist relativ ähnlich, hat er schon noch ausgesagt. Ist halt die Frage, also ich finde es jetzt spannend, ob es ungefähr so die gleiche Renndynamik annehmen wird wie in Daytona. Du hast ja schon damals gesagt, Horst, das Daytona war eher so ein homogenes Rennen, also oder eher ein statisches Rennen, weil letztendlich hat sich in den Gradgruppen ja eigentlich nicht so viel getan. So im Groben ist ja doch die Gruppe, die nach dem Schwimmen durchgekommen ist, auch so geblieben. Und klar kam dann noch ein Eden von der zweiten Gruppe und beim Laufen ist schon noch viel passiert, aber ist die Frage, was jetzt in Miami passiert, ob zum Beispiel ein Frodo nochmal ganz anders agieren wird und sich so eine Gruppenbildung auf dem Rad gar nicht so
ergibt,
wie es jetzt in Daytona war.
Oh. Ja, die Distanz, ist es ähnlich wie in Daytona oder klassische Mitteldistanzformat mit 90 Rad, 21 Schlaufen? Habt ihr das? Ich habe das nämlich nicht herausgefunden.
Es sind 1,5 Schwimmen, 60 Rad und 16,9 Laufen.
Ah ja.
Also das ergibt sich halt aus diesem, auf der Strecke quasi, das sind 17 Runden auf dem Rad und 7 Runden Laufen. Ja.
Naja gut, das wird dann wieder ein sehr schnelles Rennen. Also spricht dann wieder eher für die Athleten mit einer hohen Grundschnelligkeit. Jetzt diese ITU Rockets sind jetzt ja nicht am Start, glaube ich, weil sie jetzt alle ihre Olympia-Vorbereitung machen. Ja. Das wird wahrscheinlich das Rennen so ein bisschen anders darstellen,
vermutlich. Ja, das ist halt die Frage. Und du hast halt Frodo wird auf jeden Fall mit das Ding setteln. Ich denke aber, dass so ein Ben Canute und vielleicht sogar ein Sam Appleton mitkommen könnten. Könnte ein Eric Lagerstrom mitschwimmen?
Nee.
Ah, wahrscheinlich nicht, ne?
Also nee, glaube ich nicht.
Meinst du nicht?
Nee.
Ah, schwierig. Ja, es wird schon deutlich kleiner werden.
Canute hast du gesagt, ne?
Ja.
Ja, der wird auf jeden Fall hast du eben gesagt, ja, gut, habe ich gerade nicht gecheckt, ja.
Ja, der Hintergrund ist ja auch für viele, dort zu starten, auch die Qualifikation, glaube ich, für den Collins Cup, der dann auch nach hinten verschoben wurde, der in San Marino stattfinden soll, Ende
August.
September jetzt mittlerweile.
August habe ich jetzt gelesen.
Oder August, ja. Und einige brauchen ja irgendwie noch ein Rennen in der Challenge-Serie und das wäre halt eine Option. Deswegen werden da wahrscheinlich auch die aus Europa kommen, vor allen Dingen da auch da dran teilnehmen. Einfach um sich das die Chance so zu wahren, vermute ich. Ich weiß auch gar nicht, wie dieses Preisgeld technisch jetzt aussieht da bei diesem PTO-Event ist da jetzt mehr ausgelotet, nee, wie bei einem normalen Challenge-Rennen?
Wahrscheinlich auf jeden Fall mehr als bei einem Ironman-Rennen.
Das ist nicht schwer.
Ja, also von daher, ja. Ich weiß es aber auch nicht.
Da gibt's für Platz 5 500 Dollar, das ist schon, ja.
Gestern war ja das Omloped Newsblatt und auch als Frauenrennen und die Gewinnerin der Frauen, Anna van der Breggen, gewinnt wie viel Preisgeld? 910 Euro.
Echt?
Wahnsinn, ne? Ja.
Das ist krass.
Ja, und wir haben 2021. Es ist wirklich.
Aber also wir reden jetzt schon über Challenge Miami gerade, oder? Wegen Preisgeld. Weil du gesagt hast, PTO, deswegen dachte ich kurz, du bist beim Collins Cup.
Nee. Ich meine jetzt bei der Challenge Miami. Aber ist ja aber ein PTO-Event, oder? Meine ich.
Nö,
auch.
Das ist ganz normal Challenge.
Ja,
das
was Challenge gehört, Miami. Es gehört zu
PTO. Ja, gut, so gesehen gehört alles zu PTO. Also PTO macht ja aus jedem Rennen ja irgendwie ihr Ranking. Du kannst auch beim Ironman-Rennen kannst du genauso dein Ranking dir holen.
Ja, ich glaube, da gab es schon, ich habe auch sowas gehört. So eine.
Das ist ein bisschen undurchsichtig. Ja. Ich meine, auch irgendwas aufgeschnappt zu haben, das ist so ein PTO-supportedes Rennen.
Aber das kann ich jetzt nicht.
Ja gut, also das meinst du, dass PTO wieder Preisgeld reinballert? Ja, auf der Website steht, dass es ein Pool von 50.000 Dollar Prize Money Pool gibt.
Das ist schon mal mehr wie bei einem normalen Challenge-Mitteldistanzrennen. Also kann man schon mal sagen. Also dann ist dann schon irgendwie was anders wie sonst. das ist 50.000 Gesamtpreisgeld ist für eine Mitteldistanz, also die normale Challenge-Mitteldistanz hat nicht so viel, hat 25 oder so.
Ja, ja. Dann in die Richtung.
Aber
an sich ist es jetzt kein PTO-Championship und so, und PTO richtet ja selbst ja nichts aus an sich, außer halt jetzt ihren Collins Cup und jetzt letztens in Daytona, wo sie halt ihr Ding drüber gesetzt haben.
Okay.
Aber rein theoretisch, wenn jetzt mal ein Ironman-Rennen stattfinden sollte, dann können sie auch genauso dort ihre Punkte sammeln für den Collins Cup. Das ist jetzt komplett unabhängig von Miami. Ja.
Also ich bin auf alle Fälle jetzt wirklich mal gespannt, denn da kommt dann auch wieder Mr. Lionel Sanders zum Zug, wollen wir es hoffen. Der hatte jetzt die vergangenen sind jetzt quasi schon Monate seine Stop Sucking at Swimming Series auf YouTube. Weiß nicht, wer da mal reingeschaut hat, fand ich doch schon jetzt sehr interessant. Er hat ja wohl auch, hat er ja gesagt, die ganze Zeit das auch absichtlich nicht öffentlich gemacht oder da die Leute so mitgenommen, weil es für ihn doch sehr hart ist, wenn es ums Thema Schwimmen geht. Und er hat mehrfach auch in den Videos gesagt, er fühlt sich quasi auch etwas peinlich mit seiner Schwimmperformance, also auch nicht so als richtiger Triathlet. Also für ihn sagt er so, er sieht sich in seiner Rad- und Laufperformance, ist er ein Triathlet, aber da fehlt halt das Schwimmen. Und dann hat er da so ein paar auch Zeiten geteilt. Die schwimmen ja da, wo sie jetzt gerade in Tucson, Arizona unterwegs sind, da sind ja Yards. Und da ging es bei ihm immer so ein Time Trial, 1000 Yards. Wir haben jetzt mal geguckt, das sind so roundabout 914 Meter, sind 1000 Yards. Und da war er, als er jetzt da angefangen hat, auch mit seiner kompletten Schwimmgruppe, wo so Leute jetzt auch immer mal da waren, wie Eric und Paula, die Chelsea Burns, Heather Jackson, Joanna Brown, Cody Beals, so, das war so eine Gruppe. Und da hat er sich ja auch angeschlossen, weil er auch sagte, boah, ich muss mal mit einer Gruppe schwimmen, ich brauche einen Trainer, der mich tagtäglich sieht. Und da hat er angefangen mit einer 12.03. Das war seine erste große Zwischenzeit über diese TT 1000 Yards. Da hatten wir vorhin mal so gerechnet.
Ich glaube, das ist rund 1,20.
Ein bisschen 100. Unter 1,20.
Also auf 100 Meter gerechnet sogar. 12.03 müsste ziemlich genauso um die 1,20 sein, wenn ich mich jetzt nicht irre.
Mhm. Ja, wie schätzt ihr das so ein? Also er hat sich jetzt in den nächsten Videos von diesen 12.03 auf jetzt, scheint es wohl aktuell so eine 11.48 zu sein.
Ja.
Runtergearbeitet schon mal.
Ja gut, da geht er halt so in so Richtung 1.17 oder so.
Ja.
Auf 100. Also.
Und wie ist das so einzuschätzen?
Das ist Horst sein G1-Tempo.
Schlecht. Ja, das ist schon schlecht. Also das ist schon schlecht für einen Profi. Also das ist witzig, weil du hast mir das ja geschickt, Eva, und ich habe mir dann die Videos angeschaut. Und witzigerweise, wenn man in dem Video-Playlist-Verlauf runtergeht, genau vor einem Jahr, genau dasselbe Thema, Schwimmschwerpunkt und so weiter. Und ich konnte mich dann erinnern, dass der dann nochmal 2 Jahre vorher, also vor 3 Jahren, schon mal auch mal so ein Video gemacht hat. Und da ist der ja 15-Meter-Test geschwommen in dem Event, 50-Meter-Bahn, und da ist der 18,50 geschwommen. Ja. Was nämlich eine
auf der Langbahn.
Pace ist von 1, auf der Langbahn, von 1,15, 1,14. Ja, ja. Ja. Und da dachte ich damals schon, nicht schlecht. Also das ist jetzt, sagen wir, für einen, der nicht vom Schwimmen kommt, der sich das hart erarbeitet, richtig gut. Aber als ich dann diese Zeiten gesehen habe, 12,03, dann dachte ich, oh, das ist also
und das
20er Schnitt oder ein bisschen schneller, das ist nicht wirklich, wirklich gut.
Stimmt, ne? Aber er hat immer ganz kurz ja seinen Schwimmguru gehabt. Ich weiß gar nicht, von wem das war. War das nicht irgendwie, von welchen Schwimmer waren das? Der hat ihn immer so online gecoacht und hat ihn quasi immer so.
Tower 26 aus Kalifornien, die Holly Lawrence trainiert bei denen.
Vielleicht war das mal kurz, vielleicht war es ja doch gar nicht so schlecht, ne? Aber letztendlich.
Naja, groß weitergebracht also, hat ihn jetzt alles nicht.
Ja, also wir urteilen natürlich als Außenstehende auch extrem hart und ich bin da ein bisschen überheblich jetzt vielleicht und das ist auch nicht so gemeint, aber das sind jetzt natürlich jetzt keine Zeiten und ich meine, man hat jetzt immer nur so ein paar Videosequenzen und man darf sich
ja... Ja, aber er sagt es ja selbst, er ist ja nicht, also das ist ja nichts, was er nicht selbst sagen würde.
Er ist selbst sein größter Kritiker, würde ich sagen.
Ja, ja, eben, genau. Und das wollte ich, darauf wollte ich hinaus, ne? Ich meine, das, der macht sich extrem viel Gedanken und so, dass man hat jetzt endlich verstanden, dass das Wasser nicht gegen ihn arbeitet, sondern für ihn und dass man dann erstmal die Technik sichert, bevor man die Kraft und so. Und der ist natürlich der limitiert. Und wenn man den so schwimmen sieht, dann sieht man, er hat ja kaum Rotation und schwimmt, atmet zu einer Seite und hat, naja, der läuft nicht smooth im Wasser. Also das ist wirklich schon, das sieht man einfach ganz klar. Und wenn du weißt, dass der 1850 mal geschwommen ist auf der langen Bahn, genau zur selben Jahreszeit vor 3 Jahren, ja, dann ist ja irgendwo schon ein gewisses Potenzial da durch eine gewisse Konditionierung, ne? Deswegen, da kommt er auch wieder hin, wenn das der Trainer richtig anstellt. Aber interessanter Side-Note dazu. Der trainiert ja in Tucson und normalerweise ist er immer in einem Schwimmcenter in Oro Valley. Das kann man sich vorstellen, das ist so ein bisschen außerhalb. Ich meine, das war so im Nordwesten von Tucson. Eigentlich ganz cool immer gewesen. Also ich war da selber schon, das sind auch 25 Yards normalerweise. Und du hast im Hintergrund da das Gebirge, sieht mega geil aus. Und das schwimmt jetzt aber woanders. Und ich habe nämlich gelesen,
wir haben
alle Bäder irgendwie sind
wir zu. Haben alle zu.
Und der schwimmt, ja, der schwimmt da quasi in dem Privatbad. Und das, der Inhaber ist dem sein Schwimmtrainer. Und deswegen schwimmen die alle bei dem im Endeffekt. Also kann man sich natürlich überlegen, ob das jetzt an einem Trainer-Know-how liegt, warum sie jetzt alle in dieser Squad schwimmen. Oder weil es die einzigste Möglichkeit ist, überhaupt zu schwimmen. Weiß ich nicht. Aber ich fand das ziemlich interessant, als ich das gehört habe, dass der Typ, dieser Südafrikaner, ist halt ein Schwimmcoach, dann irgendwie scheinbar vor einer gewissen Zeit das Ding gekauft hat. Und deswegen private Pools dürfen nämlich geöffnet sein dort. Ja.
Oh Mann.
Ja, interessanter Fakt, also, auf jeden Fall, ja.
Lionel, wenn, also ich weiß, dass du uns zuhörst, für Coaching Advices, call me anytime.
You have to go with the water, not against. Please.
Ja, aber das, ich denke da immer so an meine letzten Ironman-Zeiten so zurück. Und dann, da war auch immer so, habe ich mal irgendwo aufgeschnappt, naja, schwimm mal so in der letzten Vorbereitung so, schwimm mal 3x1000. Und dann schwimmst du den ersten Tausender locker, den zweiten ein bisschen auf Zug und den dritten mal richtig hart. Ja, und ungefähr die gleichen Zeiten, ne, bei mir immer. Vielleicht bin ich auf dem letzten Tausender, den ich richtig hart geschwommen bin, 5 Sekunden schneller gewesen als auf dem ganz lockeren. Und er sagt das ja auch so, also du kämpfst quasi mit dem Wasser. Du bist nicht eins, du kämpfst einfach dagegen an und du brauchst eigentlich less effort means more speed.
So. Ja, das ist halt beim Wasser halt so böse, so wenn du halt nicht weißt, wo du ansetzen sollst, dann geht die Energie einfach überall hin.
Nur nicht
in den Vortrieb. Genau. Und das ist halt nirgendwo wie beim. Aber es ist schön zu sehen, irgendwie, ich habe das Gefühl, er checkt es zum ersten Mal so richtig.
Ja, das so. Wollte ich auch damit.
Also,
ja, er hat dass er sich
verbessern muss, das hat er schon lange verstanden und so, aber so diese Erkenntnis.
Funktioniert nicht mit, und ich muss härter arbeiten und ich muss mehr schwimmen und noch krasser und mehr als die
genau,
anderen.
Genau, was er mega gut kann eigentlich, ne? Er kann sich
halt
die Birne wegballern wie kein Zweiter.
Ja, aber im Wasser geht's nicht.
Richtig, genau, das kann er 10-mal machen, aber er wird einfach nicht schneller dadurch und. Da hat er im Prinzip ja diese Einheit erwähnt, die er quasi nochmal gemacht hat und ein paar Stunden später. ist sie lockerer angegangen und war einfach schneller und das war anscheinend so ein, für ihn, glaube ich, ein wichtiger Aha-Effekt, so.
Aber da bin ich jetzt auch mal nach dem letzten Video wirklich gespannt, wie es dann doch weitergeht, weil wenn das schon mal so Klick macht und wenn du das auch für dich jetzt langsam mal so verstehst, also, dass wenn du richtig dir einen einschenkst, dass du nicht unbedingt schneller bist, als wenn du locker schwimmst, dass er vielleicht daraus...
Das wird aber noch eine Weile dauern, weil, also um das in der Wettkampfsituation zu zeigen, das ist ja auch nochmal so ein Ding, weil das Umschalten im Wettkampf nicht in diese alterlernte, meine, wie viele Jahre macht er schon Wettkampfsport, in diese alterlernten Routinen zurückzufallen und ne, der Startschuss kommt und er ballert halt los. So. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ihm das so gehen wird und dass er denken wird, so, ey, im Training lief das doch so geil. Und im Wettkampf verfällst du halt in deine Instinkte, sag ich mal, zurück und verschießt die Energie wieder kreuz und quer, einfach weil du halt auch irgendwie so bist in diesem Adrenalin und du willst da hinterher und dann achtest du halt eben nicht drauf, im Wettkampf zu sagen, so, ich mach mal lockerer und
konzentriere mich. Ich muss relaxen, ja.
So, also wird er nicht machen. Deswegen geht es ja auch nochmal vielen schlechteren Schwimmern so, dass gerade im Wettkampf du es eigentlich nicht so zeigen kannst. Das ist auch nochmal schwierig.
Naja, er hat es ja schon mal gezeigt. Er muss nur wissen, wie der da wieder hinkommt. Ich meine, wenn er da, der ist ja schon mal mit dem Kienl und so aus dem Wasser gekommen, bei einem Ironman sogar.
War die das Benchmark im Schwimmen. Jahren.
Sorry. Ja, genau. Also, dass der natürlich mit der ersten Gruppe dann nicht aus dem Wasser kommt, ist irgendwo auch klar. Aber ich meine, man muss ja immer gucken, welche Möglichkeiten hat er und wie weit kann er diese Möglichkeiten halt ausnutzen. Mit der entsprechenden Konditionierung geht das schon, wenn er da entsprechend locker bleibt. Also drückt natürlich da die Daumen, dass er das hinkriegt. Aber was ich dazu sagen wollte, was halt auf alle Fälle sehr gut ist, dass der natürlich eine Trainingsgruppe hat, die ihn mitzieht. Also bessere Schwimmer wie ein Lagerström, wie diese anderen genannten Athleten. Weil das ist schon ein Riesenvorteil im Vergleich zu einem Einzelschwimmtraining, was er normalerweise daheim macht. Das zieht einem schon mit. Und wenn er dann noch sieht, okay, wie die technisch arbeiten, guckt zur Seite und das bringt, glaube ich, auch recht viel. Ja. Also neben dem Coach, der ihm da nochmal irgendwie Anweisungen gibt, wobei der natürlich, glaube ich, schon sehr eine starke eigene Meinung hat. Ich glaube, es ist schon schwierig, als Coach da ranzukommen, aber allein durch so eine Gruppenharmonie, also vor allem im Schwimmen sehe ich das extrem positiv. Wenn man da eine gute Gruppe hat, dann...
Ey, Schwimmen brauchst du ja. Also Schwimmen
alleine. Das ist elementar, ne? So eine gute Gruppe um dich.
Ja. Also keine Disziplin finde ich so elementar elementar wichtig, dass du in einer Gruppe bist und dann das irgendwie, ja.
Nur auf Dauer, es macht einen halt auch nochmal fertig, wenn halt auch Schwimmer, die jetzt auch nicht wirklich so stark normal bekannt sind, wenn auch die dich abziehen und wenn das dann auch vielleicht nochmal eine Frau ist oder so, dann... Ja. Ich glaube, das nagt dann auch nochmal.
Ist so ein bisschen die Frage, wie gehst du damit um, ne? Also wenn du halt so schwach bist, dass du eigentlich gar nicht mit dem mitschwimmen kannst, dann ist es noch ganz gut, weil dann schwimmst du mit denen, die sind so zur gleichen Zeit im Wasser und du machst dann halt trotzdem so dein Programm und dein Tempo. Aber du hast ja auch ganz oft, und dann ist halt eine Gruppe auch immer gefährlich, wenn du halt, du bist so der Langsamste, aber wenn du halt so ein, im Graubereich gehst und nicht ganz so bei G1 schwimmst, dann kannst du aber deren G1-Zeiten, dann schlägst du mit denen gleichzeitig an in den Intervallen, ne? Also das ist ja so, würde ich sagen, was in allen Gruppen so mit am meisten falsch gemacht wird, dass dann viele Leute dann einfach mitziehen. Klar, einer setzt das Tempo und für den ist es ganz gut und der Rest, der ballert halt irgendwie hinterher. Und wenn man dann mal wirklich die Zeiten stoppen würde und mal sagen würde, okay, und jetzt schwimm mal GA2 oder schwimm mal Negativ-Split, dann würde man sehen, da kommt gar nicht mehr so viel, weil halt viele dann sagen, weil man keinen Bock drauf hat. Das ist so die Gefahr einer Gruppe, ne? Das sind da. Aber ich denke mal, da ist er noch nicht so gefährdet.
Ja, es gibt so viele Beispiele von Athleten, die es ja auch gepackt haben. Also ein gutes Beispiel, ich kenne mir mal zwei, also ganz früher Steffen Justus so ein bisschen, ja, also wir sind ja selber Jahrgang und der kam ja vom Laufsport und der hat sich da extrem konditioniert auch irgendwie, war auch sehr fleißig. Ich meine, Greg, du bist da näher dran gewesen, aber ich weiß noch, wie er angefangen hat, da war Schwimmen so ganz schwierig und der hat das Beste aus seinen Möglichkeiten gemacht, war technisch nie so ganz top, aber... Die sind halt dann extreme Serien geschwommen und relativ lang und viel und ständig und na klar unter Beobachtung. Und zweites Beispiel war früher mit Timo im Training immer, der es immer gepackt hat, im Wettkampf quasi dann an den entsprechenden Füßen dran zu bleiben. Im Becken war der, also Timo Brandt, war er da nie vielleicht so der Schnellste, aber dann durch so ein so Näschen für eine richtige Rennstrategie. Und das ist, sag ich mal, glaube ich, wenn man das vielleicht physiologisch nicht ganz packt und technisch nicht ganz packt, vielleicht eine Komponente, an der man auch arbeiten kann, nämlich zu sehen, okay, wo ordne ich mich ein, an wen halte ich mich? Und ich glaube, wenn man das noch mitentwickelt, also auch Tipp generell, ne, das gehört auch dazu. Und da es gibt so Beispiele von Schwimmern oder Triathleten, die extrem gutes Gespür haben, die richtigen Beine immer erwischen und dann auch immer relativ gut für ihre Rahmenbedingungen dann aus dem Wasser kommen. Also,
ja, das stimmt.
Ja.
Also Steffen Justus, der ist eigentlich noch richtig schnell geworden. Also der ist ja so, ist die 17:30er Zeiten und runtergeschwommen auf 1500, ne? Ja. Also von absoluter überhaupt Nichtschwimmer. Hat es denn aber später, also so, ich sag jetzt mal, von in den Jahren 14, 15, 16, ist er nie mal so ganz rangekommen, ne? Also da sind die Zeiten so Richtung über 18 Minuten dann schon gedroppt teilweise. Klar, man ist nie 1500 Meter einfach mal so wirklich ernsthaft geschwommen, sondern dann war es halt immer mal so ein Ding im Training oder so. Und da muss man ja auch mal sagen, aber ja, ich kann mich mal erinnern, dass er so meinte, Alter, ich bin mal 17:20 geschwommen. Wo ist denn das jetzt hin? So nach dem Motto, ne? Tja.
Aber das ist genau das, was ich meine. Das sind so Athleten ja extrem konditioniert. Ja. Also, und dann, wenn du da drin bist in diesem Rhythmus, dann kann man auch dann diese Leistung abrufen. Aber wenn du es dann nicht mehr bist, weil du einen anderen Schwerpunkt gerade setzt, dann wird es dann irgendwann schwierig. Also, es ist alles so eine Frage der Prioritäten, der Schwerpunkte und natürlich der, ja, gottgegebenen Möglichkeiten, weil irgendwo hat man sein Limit. Da muss man ja auch irgendwo akzeptieren. Aber das Beste draus zu machen, das ist so das, worum es dann im Endeffekt
geht. Ja, und es ist lustig, wenn du dann einmal ein Video siehst von Lucy Charles Barclay, die in Dubai war zum Training und die geht dann einmal ins Wasser und schwimmt da irgendeine Serie. Und dann sagt sie, ja gut, ich hatte jetzt wenig Möglichkeiten, in Great Britain da schwimmen zu gehen. Ich war jetzt lang nicht. Mal gucken, wie schnell ich wieder rankomme. Und dann siehst du sie 3 Tage später, gleiche Serie. Und sie ist schon mal gleich wieder 10 Sekunden schneller. Und dann so, oh ja, das ist ganz gut. Ja, es kommt schnell wieder. Boah, wenn das Lionel sieht, der kann es kaum glauben.
Aber sie hat ja so eine Kilometer-Grundlage.
Ganz anderen Background. Ja, aber guck mal, wie krass, ne? Wenn du Schwimmer bist und dann bist du auch relativ schnell wieder auf einem guten Stand und jemand anders kämpft sein halbes Leben dafür, ne?
Ja.
Das ist so unterschiedlich kann es sein.
So ist Triathlon. Ich meine, wenn alles so einfach wäre, er kann halt nicht schwimmen, wie er Rad fährt. Das ist halt einfach klar und deswegen. Ja. Aber wir haben ja noch ein Rennen. Wir müssen leider ein bisschen Gas geben. Ich krieg schon hier die Signale, dass ich Gas geben muss.
Dubai.
Wir haben noch Dubai, genau. Ja. Dubai. Ist das am selben Wochenende wie das Miami-Rennen?
Ich meine ja. Ja.
Ich weiß es gar nicht. Ja. Mega gut vorbereitet, wie immer.
Ich meine genaue Daten müssen wir jetzt nicht wissen.
Genau. Auf jeden Fall auch ein paar deutsche Starter am Start.
Einige. Also aus deutscher Sicht ist es quasi spannender sogar, ne?
Ist auch von der Leistungsdichte enger, würde ich mal so in die Runde hauen.
Hast du ein paar Namen, Eva?
Ja, also Andi Böcherer, Ruben Zipunke, Maurice Clavel, Jan Stratmann, Philipp Balke, Till Schramm und Christian Altstadt. Das sind die deutschen Männer. Die deutschen Frauen sind die Anne Reischmann und die Lina Christine Schink. Zack. Ja. Also wie gesagt, aus deutscher Brille gesehen, da geht ein bisschen mehr. Und ansonsten ist es eine klassische Mitteldistanz, wie die letzten Jahre wohl auch.
Ja, ja, also Dubai, wer es kennt, ist ein Highspeed-Rennen, geht einfach raus ins Nirgendwo und dann wieder zurück so in etwa. Laufen an der Promenade, ist halt sehr schnell, schon immer gewesen und war auch immer irgendwie immer so ein gemischtes Feld, also oftmals auch mit so ein paar ITU-Athleten und in Mitteldistanz, also Brownies und so waren auch immer alle am Start und ist halt so relativ früh in der Saison. Klar, jetzt fehlen natürlich Rennoptionen, deswegen stürzt sich ja jeder drauf. Ich hatte auch überlegt, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich kommt es nicht in Frage. Ich mache jetzt voraussichtlich der Challenge Gran Canaria, sofern das stattfindet. Eigentlich gar nicht mein Kurs. Aber mir ist es einfach zu heiß, das Pflaster, ne, mit Dubai. Und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, Inzidenzen extrem hoch, selbst mit dem hohen Hotelstandard. Du weißt nicht, wer dir da ins Müsli hustet. Und naja, gut, muss jeder für sich wissen. Aus professioneller Sicht kann ich es absolut nachvollziehen. Ja. Ich habe so ein bisschen ein Problem damit, wenn das halt ein Massenevent ist mit Age-Groupern. Ich habe schon gehört von ein paar Deutschen, die dann da starten und aus dem europäischen Ausland. Weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, ne? Weil man weiß ganz genau, Reiseaktivitäten sollten eingeschränkt werden. Im Endeffekt starten wahrscheinlich sowieso überwiegend Leute aus dem arabischen Raum, ja, also vor allem so Expats und so, Engländer, Deutsche, die eh vor Ort wohnen. Gibt ja dort eine relativ große Community, muss man auch sagen, ne? Die ist auch super, super engagiert. Daher mal schauen. Ich bin aber mal gespannt, wie das durchgeführt wird. Also ich drücke die Daumen, dass natürlich alles klappt. Und,
ja, klar. Ja,
das ist jedenfalls.
Wann wäre denn?
Und im Vergleich zu Miami.
Ja. Oh ja, das auch, ja. Wann wäre denn Gran Canaria?
Das Rennen ist im April. Das ist einfach einen Monat später.
Ah, genau. Ja.
Aber halt, ja, wie gesagt, das ist ja auch immer so die Frage mit Einreise, aber da sind Inzidenzen deutlich niedriger und Reisen ist auch ein bisschen einfacher. Problem ist ja immer die Frage, okay, musst du dann danach in eine Quarantäne und wie lange?
Ja, was bedeutet das halt alles nochmal?
Spezialisten. Drumherum? Ja, also der Aufwand, den du da betreibst mit den Tests und so weiter. Wie gesagt, aus professioneller Sicht musst du dann irgendwie Rennen machen, das ist halt so, aber der Aufwand, der dahinter steckt. Und im Radsport ist es da, wie gesagt, jetzt schließen wir den Kreis dahingehend, vielleicht ein bisschen einfacher, weil du halt jede Woche dann irgendwie doch mal zumindest Option hast und dann wirst du halt permanent durchgetestet und dein Team übernimmt alle organisatorischen Dinge. Ja, mal schauen. Aber gibt's international ein paar Granaten in Dubai auf der Startliste, die da ins Auge fallen?
Ja, auf alle Fälle mit der Startnummer 1, der Peter Hemmerich. Würde ich jetzt auf alle Fälle mal dazu zählen. Ja. Auch der Anthony Costes, da habe ich jetzt auch nur gesehen, der macht ja auch immer diese Swift Tri-Series mit. Auf, der scheint ja dabei, auch ganz gut fit zu sein. Dann Dauerbrenner Ivan Rania ist auch wieder dabei. Der Jan van Berkel, sehen. Der Torben Dix Madsen.
Andreas Halvesberg steht aber auch drauf.
Oh, schön, da freue ich mich.
Ach ja.
Ja, steht drauf. Genau.
Ja, also sind einige, finde ich. Also es ist jetzt, klar, du hast jetzt keinen Frodo und keinen Sanders, du hast jetzt keinen aus internationaler Sicht so...
Joe Skipper, Kenneth Van den Driessche, die habe ich noch nicht, ja.
Aber deswegen habe ich gesagt, ich glaube, von der Dichte her ist es etwas enger vielleicht als Miami.
Könnte ich mir auch
vorstellen. Nicht so die ganzen krassen Stars, aber...
Außer bei den Frauen...
Geht eng zur Sache.
Daniela Rief.
Ja, gut, klar.
Da sind wir auch mal gespannt. Bestimmt, die haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen.
Für die Triple Crown, gibt es überhaupt noch? Gute Frage.
Gute Frage, nächste Frage.
Gab's ja. Genau.
Gut.
Naja, gut. Es wird spannend, auf jeden Fall.
Es wird spannend und gut, aber wir hoffen mal, dass alles soweit stattfindet und so, weil so ein paar Rennen könnte man sich mal wieder antun. Um sie zu sehen.
Ja, auf jeden Fall.
Also, wäre mal ganz
ich
nice.
Auch sagen. Also ich, ganz nice, genau. Also ich muss echt sagen, diese YouTube-Videos da, die Eva, die Links, die sie mir da geschickt hat, da von Sanders, beziehungsweise den Hinweis darauf, fand ich eigentlich mega interessant und auch motivierend. Aber das Format YouTube kannst du eigentlich abschaffen. Diese ganzen Werbeeinblendungen kannst du eigentlich.
Oh ja, das nervt nur, ne? Ja.
Am Anfang, in der Mitte und am
nur
Ende.
Noch.
Und dann nochmal drei Werbeblöcke. Ja, okay.
Ja, weil alle Kommerz sind und halt nicht so nicht so ein Social Podcast wie wir.
Ja.
Genau.
Genau. Okay, wir sind alle wieder auf Linie. So, nachdem jetzt kurz die Aufnahme zum Schluss abgerödet ist, machen wir jetzt auch wirklich Schluss. Das war ein Wink mit dem Zauberpfahl. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann nach den ersten hoffentlich stattgefundenen Rennen. Wird geil. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.